HR2 Kultur. Jüdische Welt.
Und dazu begrüßt Sie Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Shalom Aleikum, ein jüdisch-muslimischer Dialog über sexuelle Identitäten und queeres Leben in Synagoge und Moschee. Toleranz nach Alphabet, das jüdische Museum in Brüssel kämpft für mehr Miteinander. Und jüdisches Marokko, die israelische Sängerin Neta El-Yakam auf Identitätssuche. Im zweiten Teil der Sendung nach den Nachrichten aus der jüdischen Welt erörtert dann Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, die Bedeutung der sogenannten Einheitsgemeinde in Deutschland. Zu unserem ersten Thema. Wer schwul, lesbisch oder transsexuell lebt, wird oft diskriminiert. Das gilt auch und mitunter sogar besonders stark für religiöse Kreise, seien sie jüdisch, christlich oder muslimisch. Im Rahmen eines langfristig angelegten jüdisch-muslimischen Dialogprojektes hatte der Zentralrat der Juden kürzlich in Berlin zu einer Podiumsdiskussion eingeladen über sexuelle Identitäten. Mit welchen Problemen sehen queer lebende Juden oder Muslime sich konfrontiert? Jens Rosbach hat die Diskussion für uns verfolgt.
Tugay Sarac hat Schlimmes durchgemacht. Der 22-jährige Berliner stammt aus einer konservativen muslimischen Familie.
Das größte Problem war eigentlich, dass mein Vater mir von Anfang an gesagt hat, dass Homosexualität schlecht ist. Das hat er mir beigebracht, schon mit 4, 5, 6 Jahren. Also den Kinderwagen meiner kleinen Schwester zu schieben, das ging gar nicht. Da hat er mir die Hand weggehauen und hat gesagt, hör auf, das ist schwul.
Dann der Schock. Mit 12 Jahren merkt Sarac, dass er selbst schwul ist. Der türkischstämmige Jugendliche gerät in eine Krise. Er hasst sich und will seine angebliche Krankheit loswerden. Der Teenager sucht im Internet Orientierung bei radikalen Islamisten.
Die hatten die einfachsten Lösungen. Die haben mir ein Zugehörigkeitsgefühl gegeben. Auch wenn ich keinen physischen Kontakt vielleicht hatte mit diesen Menschen, haben sie mir eben ein Gefühl einer Umma gegeben, einer großen Gemeinschaft, in der wir alle zusammengehören. Sie haben mir ganz klare Antworten gegeben. Bete 5-mal am Tag, faste am Donnerstag als gute Tat. Niemand hat mir eine bessere Antwort gegeben.
Zum Glück findet Sarac bei seiner Tante, einer liberalen Imamin, Unterstützung. Schließlich kann er seinen Selbsthass abstreifen, als er im Fernsehen einen amerikanischen Türken sieht.
Und der hat dann irgendwann ins Publikum gefragt, warum glaubst du eigentlich an einen Gott, der dich eine Ewigkeit brennen lassen will, eben zum Thema Homosexualität. Das hat schon immer in meinem Kopf rumgeschwirrt, aber dann dachte ich mir wirklich, ja warum eigentlich, was soll das?
Nicht nur muslimische, auch viele jüdische Homosexuelle haben Probleme innerhalb ihrer Religionsgemeinschaft. Das weiß der jüdische Rechtsprofessor Leo Shapiro, der in Berlin den Verein Keshet gegründet hat, eine Anlaufstelle für schwule, lesbische und andere queere Juden. Shapiro sieht viel Beratungsbedarf.
Weil in den Synagogen tatsächlich Rabbiner teilweise auch ganz offen gegen queeres Leben sich ausgesprochen haben. Wir haben Berichte gehört von Personen, die auch leider in jüdischen Institutionen nicht eingestellt worden sind, nachdem herausgekommen ist, dass sie queer sind oder in anderer Form diskriminiert werden.
Besonders schwer haben es russischsprachige Juden, die nicht heterosexuell sind. So berichtet der schwule Eugen Ehl, ein Journalist der jüdischen Allgemeinen, über seine Sozialisierung.
Ich komme aus einer Gesellschaft der ehemaligen Sowjetunion, wo das Thema Homosexualität ein Nicht-Thema war. Ich weiß auch nicht einmal, wie man in meiner russischen Muttersprache darüber spricht. Das ist ja schon bezeichnend, dass das etwas ist, was man für nicht existent erklärt, indem man nicht einmal ein Vokabular dafür zur Verfügung stellt.
Der Zentralrat der Juden, der den Dialog im Rahmen der jüdisch-muslimischen Initiative Shalom Aleikum fördert, will, dass die Probleme sexueller Identitäten in den Religionsgemeinschaften auf den Tisch kommen, ohne Tabu. Zentralratsgeschäftsführer Daniel Botmann bilanziert.
Es ist ein Thema, wo es Verletzungen gibt, wo es Kränkungen gibt und wo es einen Bedarf gibt, darüber zu diskutieren. Da arbeitet man daran sozusagen und ich denke, das ist eine gute Entwicklung.
Was eint und was trennt queer lebende Juden und Muslime? Das war Thema bei einer Podiumsdiskussion in Berlin kürzlich im Rahmen des jüdisch-muslimischen Dialogprojektes Shalom Aleikum, das vom Zentralrat der Juden vorangetrieben wird und bei dem jeweils unterschiedliche Gruppen von Gläubigen aus beiden Religionen miteinander ins Gespräch gebracht werden. Jens Rosbach berichtete. Der Antisemitismus ist hierzulande kein neues Problem. Er war nie weg. Aber Antisemiten werden in letzter Zeit lauter und auch brutaler. Ähnliches gilt auch für Belgien. Auch dort steigt die Zahl antisemitischer und rassistischer Straftaten. Gleichzeitig ist Brüssel so multikulturell wie keine andere europäische Hauptstadt. 3 von 4 Menschen, die in Brüssel leben, sind Ausländer oder haben einen Migrationshintergrund. Das Jüdische Museum in Brüssel hat sich deshalb vorgenommen, gegen Judenhass und Diskriminierung anzugehen, unter anderem in Workshops für Kinder. Einen davon hat unsere Reporterin Linda Grothold beobachtet.
K wie Kippa, P wie Purim oder T wie Tora. All das gehört zum ABC des Judentums. So heißt der Workshop im Jüdischen Museum in Brüssel. In einem unscheinbaren Raum im 2. Stock des Museums sitzen 12 Kinder mit ihren Betreuerinnen in einem Kreis. Aufgeregt und erwartungsvoll rutschen sie auf ihren Stühlen hin und her. In Kleingruppen schauen sich die Kinder zuerst Bilder von jüdischen Festen und Ritualen an und beschreiben, was sie sehen. Anschließend ordnen sie den Bildern Erklärungen zu und lernen beispielsweise, dass der Schabbat im Judentum der Ruhetag ist und von Freitagabend bis Samstagabend dauert. Amina erklärt ihren Freunden, dass man aus der Tora von rechts nach links und mit einem Zeigestab liest.
Ici j'ai la Torah avec un châle de prière. Ça se lit avec un doigt de lecture. Comme ça, on met la main de droite à gauche.
Besonders viel Spaß macht den Kindern das jüdische Fest Purim, das dem Karneval ähnelt. Es erinnert an den Sieg über den Perser Haman, der die Juden vernichten wollte. Sobald Hamans Name fällt, klappern alle mit lauten Rasseln und stampfen auf den Boden, erklärt Mohammed.
Adulte et enfants assistent déguisés à la lecture du livre d'Esther et chaque fois que le nom d'Haman est prononcé, ils frappent du pied, agitent des crêtes orales et organisent un joyeux chahut.
Allez-y, vous pouvez y aller, hein?
Nicht um Unterschiede geht es, sondern um die Gemeinsamkeiten zwischen Islam, Christentum und Judentum. So finden die Kinder zum Beispiel heraus, dass die Geschichte von Abraham, der seinen Sohn opfern soll, in der Tora, im Koran und in der Bibel zu finden ist. Für Nisrin Amani, die Gruppe begleitet, sind genau diese Ähnlichkeiten der Grund für einen Besuch im jüdischen Museum.
Der Großteil der Kinder ist muslimischen Glaubens, aber sie stellen uns ständig viele Fragen über die anderen Religionen. Wir wollten hervorheben, dass es unglaublich viele Ähnlichkeiten zwischen dem Judentum und dem Islam gibt, damit die Kinder diese Verbindungen herstellen können. Es geht einfach darum, offen zu sein, sich anderen Religionen, Kulturen und Traditionen zu öffnen.
Diversität also bei den Besuchern, aber auch beim Personal. 3 Workshops für Kinder und Jugendliche bietet das Jüdische Museum derzeit an. Geleitet werden sie von Betreuern mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und religiösen Überzeugungen. Delphine Delia begründet, warum in einem jüdischen Museum nicht nur Juden arbeiten müssen.
Wir wollen ein Museum sein, das offen und inklusiv vorgeht, ausgehend von jüdischen Minderheiten. Aber gleichzeitig wollen wir uns an alle Minderheiten und an jeden richten. Und wie sollte das besser gehen, als wenn im Team selbst diese ganze Vielfalt, die es in Brüssel gibt, auch vertreten ist?
Das Ziel der Workshops? Vorurteile abbauen oder gar nicht erst entstehen lassen, Begegnungen ermöglichen und Kindern zeigen, was Toleranz und Offenheit bedeuten, nicht nur gegenüber Juden.
Toleranz nach Alphabet. Linda Grothold über das Jüdische Museum in Brüssel und dessen Einsatz für Mitmenschlichkeit in einer multikulturellen Gesellschaft. Netael Yakam ist in Israel eine bekannte und beliebte Sängerin. Ihre Wurzeln liegen in Marokko. Ihre Großeltern lebten dort in Tingia, einer Oasenstadt in Zentralmarokko. Bei der Staatengründung Israels verließen sie das Land wie viele andere Juden. Aber am Küchentisch in Jerusalem erzählte die Großmutter noch jahrelang von ihren Erinnerungen an die nordafrikanische Heimat. Heute tritt ihre Enkelin Netael Yakam regelmäßig in Marokko auf, singt im marokkanischen Dialekt von verlorener Heimat und Sehnsucht nach Identität. Unsere Korrespondentin Dunya Sadaki hat die Sängerin bei ihrem Auftritt begleitet.
Netta El-Kayem schließt die Augen und singt. Ihre dunkelbraunen Haare sind wild hochgesteckt, ihre Lippen purpurrot geschminkt. Sie trägt ein beiges, traditionelles marokkanisches Schnürgewand aus dicker Wolle. Ein Stilmix aus jüdisch-marokkanischer traditioneller Kleidung. Die Sängerin aus Israel singt in vielen ihrer Songs über verlorene Heimat und Sehnsucht im marokkanischen Dialekt Darija.
This language was the language of my childhood.
Dies war die Sprache meiner Kindheit. Ich wuchs sehr nah bei meiner Großmutter auf und sie symbolisierte für mich immer einen magischen und mysteriösen Ort. Sie war für mich anders. Ich wusste aber nicht warum. Sie sprach nicht besonders gut Hebräisch. Was sie mit ihren anderen marokkanischen Nachbarn im Viertel verband, war Darija. Und damit wuchs ich auf.
To the other Moroccans in the neighborhood. So actually I grew up surrounded by this language.
Nitta El-Kayem ist in Jerusalem geboren. Dass sie und ihre Familie irgendwie anders waren, das merkte Nitta El-Kayem schon in der Schule in Israel.
For example, I grew up on very bad stories from the diaspora.
Ich bin aufgewachsen mit schrecklichen Erzählungen aus der Diaspora. In der Schule lernte ich die Geschichte der europäischen Juden, der Holocaust und all diese schrecklichen Erinnerungen. Aber bei mir zu Hause hörte ich gute Erinnerungen aus der Diaspora. Wenn über Marokko gesprochen wurde, war das immer mit Nostalgie verbunden. Meine Großmutter hat dann immer die Früchte beschrieben und die Natur und die Beziehung zu den Nachbarn. Und ich denke, wir können von diesen Beziehungen etwas für unser Leben mit unseren arabischen Nachbarn lernen.
And I think it's also practical for our contemporary life with our neighbors.
Nitta El-Kayem fing an zu recherchieren, reiste nach Marokko, häufig. Durch ihre Karriere als Sängerin tritt sie heute oft im Süden in Marrakesch oder im Norden in Tanger auf. Aber nicht nur ihre Konzerte ziehen sie in das nordafrikanische Königreich. Für einen Dokumentarfilm des marokkanisch-französischen Filmemachers Kamel Hachkar begibt sie sich auf Identitätssuche. Sie reist nach Tenerife, die alte Heimatstadt ihrer Großeltern. Bei aller Nostalgie betont El-Kayem, man dürfe nicht vergessen, auch in Marokko haben jüdische Marokkaner Antisemitismus erlebt. Natürlich hatten wir nach 1948 mit der Staatsgründung Israels Probleme, Pogrome in Ujda zum Beispiel. Ich bin mir der sehr komplexen Geschichte bewusst. Ich spreche über die persönlichen Erinnerungen meiner Großeltern. Das Schlimme für marokkanische Juden im Vergleich zu europäischen Juden war, dass die Tragödie für sie in Israel begann, nicht in der Diaspora.
The tragedy was in Israel, not in the diaspora.
Der Traum vom Heiligen Land erfüllte sich für ihre Großeltern in Israel erst einmal nicht, erzählt Nitta. Arabisch sprechen war auf einmal verpönt. Kunst und Kultur aus der afrikanischen Diaspora schien weniger wert zu sein als Kultur aus Europa. Rassismus war ein großes Problem. Über diese Erfahrungen und Nostalgie ihrer Großeltern, darüber singt Nitta El-Kayem. Mit ihrer Musik will Nitta El-Kayem eine Brücke schlagen, sagt sie, zwischen dem Leben ihrer Großeltern und ihrem eigenen, zwischen Marokko und Israel, Juden und Muslimen.
Jüdisches Marokko. Die israelische Sängerin Nitta El-Kayem singt in Marokko, dem Land ihrer Großeltern, von verlorener Heimat und der Sehnsucht nach Identität. Ein Porträt von Dunya Sadaki.
HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt.
Heute mit Karina Dobra.
Eröffnungsfeier der Woche der Brüderlichkeit und Jurovision Contest wegen Coronavirus abgesagt. Aus Sorge vor dem neuartigen Coronavirus wird die zentrale Eröffnungsfeier zur Woche der Brüderlichkeit im Dresdner Kulturpalast mit Bundeskanzlerin Angela Merkel abgesagt. Aus unserer Sicht können wir das in der derzeitigen Situation nicht verantworten, sagte Ilona Clemens, Generalsekretärin des Deutschen Koordinierungsrates der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit der Deutschen Presseagentur. Die Gäste reisten aus ganz Deutschland an, darunter viele ältere Menschen. Deshalb hätten sich die Veranstalter zu dem Schritt entschlossen. Die Bundeskanzlerin sollte am 8. März zum Auftakt der Festwoche mit der Buber-Rosenzweig-Medaille geehrt werden. Der Koordinierungsrat vergibt die Medaille an Menschen, die sich für die Verständigung zwischen Juden und Christen einsetzen. Die Verleihung des Preises an Angela Merkel soll den Veranstaltern zufolge aber nachgeholt werden. Auch der am Wochenende geplante bundesweite Jurovision Contest unter dem Motto Be Yourself in Berlin wird wegen des Coronavirus abgesagt. Angesichts des Gesundheitsrisikos durch das Virus lasse sich die Großveranstaltung nicht verantworten, teilte der Zentralrat der Juden mit. Die Absage werde sehr bedauert. Die Gesundheit aller Beteiligten müsse aber oberste Priorität haben. Zu dem größten europäischen Tanz- und Gesangswettbewerb für jüdische Teenager, nach dem Vorbild des Eurovision Song Contest, wurden am Samstag laut Zentralrat 1300 Jugendliche aus ganz Deutschland erwartet. Jugendliche werden im Internet massiv mit Antisemitismus konfrontiert. Für Kinder und Jugendliche besteht auf Social-Media-Plattformen ein hohes Risiko, mit antisemitischen Inhalten in Kontakt zu kommen. Dies ist das Ergebnis der Schwerpunktrecherche Antisemitismus Online 2.0 der Plattform Jugendschutz.net für die Kommission für Jugendmedienschutz. Jugendschutz.net hatte dafür reichweitenstarke Beiträge auf YouTube, Instagram, Twitter und Facebook in den Blick genommen. Insgesamt seien rund 5000 Profile, Beiträge und Videos sowie 100.000 Kommentare gesichtet und zahlreiche antisemitische Inhalte festgestellt worden. 18-jährige Hallenserin gestaltet Synagogentür. Die Tür der Synagoge in Halle, die das Eindringen eines Attentäters am 9. Oktober 2019 verhindert hatte, wird von einer 18-jährigen Hallenserin künstlerisch bearbeitet. Wir werden nicht vergessen und nicht verleugnen, was geschehen ist, sagte die Abiturientin Lydia Edel, die mit der jüdischen Gemeinde in Halle eng verbunden ist. Die Tür mit den Einschusslöchern soll demnächst gegen eine neue Sicherheitstür ausgetauscht werden. Die Tür selbst solle nicht bemalt werden, sagte die Künstlerin. Das Material Holz werde eine Rolle spielen, denn Holz und Bäume seien im Judentum wichtig, da sie für das Leben und das Wachstum stünden. Als Gesamtkunstwerk soll die Tür auf dem Synagogengrundstück voraussichtlich im Oktober ausgestellt werden.
Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
HR2 Kultur. Jüdische Welt. Ansprache.
In Deutschland fühlen sich die allermeisten jüdischen Gemeinden zugehörig zum großen Dachverband, dem Zentralrat der Juden in Deutschland, unabhängig von ihrer frömmigkeitsgeschichtlichen Prägung. Man nennt dies das Prinzip der Einheitsgemeinde. Den geschichtlichen Hintergrund und den Sinn der Einheitsgemeinde erklärt in der heutigen Ansprache Moritz Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen.
Die jüdischen Gemeinden in Deutschland sind etwas Besonderes. Nicht nur wegen ihrer Geschichte und ihrer Zusammensetzung, sondern vor allem wegen einer Errungenschaft, die, obwohl zunächst aufgezwungen und später aus der Not wiedergeboren, dennoch ein hohes Maß an Wertschätzung verdient: dem Prinzip der Einheitsgemeinde. Einheitsgemeinde, das klingt schon beim ersten Hinhören nach Frieden, Harmonie und Zusammenhalt, und so sollte es im Idealfall auch sein. Allerdings reden wir hier von der jüdischen Einheitsgemeinde. Und damit dürfte klar sein, dass wir uns in der grauen Realität des Alltags gelegentlich ziemlich weit vom Idealzustand entfernen. Doch was ist die Einheitsgemeinde genau? Wo kommt sie her? Und wie zukunftsfähig ist sie? Ursprünglich handelt es sich bei dem Konzept der Einheitsgemeinde um eine staatliche Auflage Preußens. Im Jahr 1847 wurde dort das sogenannte Autonomiegesetz erlassen, das nicht nur eine Reihe von Rechten für die Juden enthielt, sondern auch vorsah, dass es nur eine einzige jüdische Gemeinde in einem Ort geben durfte. Das hieß also, dass alle in einer bestimmten Ortschaft lebenden Juden Mitglieder der jeweils einzigen lokalen Einheitsgemeinde werden mussten. Juden unterschiedlicher religiöser Richtungen fanden sich also zwangsläufig unter einem gemeinsamen Dach wieder, egal ob sie orthodox, liberal oder irgendetwas dazwischen waren. Und obwohl das Gesetz gut 30 Jahre später wieder geändert wurde, hatten sich bereits viele an dieses Modell gewöhnt und behielten es oftmals freiwillig bei. In den folgenden Jahrzehnten verblasste die anfängliche Harmonie jedoch zusehends, sodass es zwischen den verschiedenen Bewegungen vermehrt zu Auseinandersetzungen kam. Da nämlich die Reformbewegung mehr und mehr an Einfluss und an Mitgliedern gewann, änderten sie den Kurs der Gemeinden mitunter so stark, dass die gesetzestreuen Juden mehr oder weniger zum Austritt aus der Einheitsgemeinde gezwungen wurden. In der Folge gründeten sie sogenannte Austrittsgemeinden. Doch auch den umgekehrten Fall gab es hier und da. Sprich, mal traten die einen aus, mal die anderen. Und stets wurden neue Gemeinden gegründet und neue Synagogen gebaut. So wie in dem Witz, in dem ein Jude nach einem Schiffsunglück auf einer einsamen Insel strandet. Nach 10 Jahren treffen Retter auf der Insel ein, die der Gestrandete überglücklich empfängt, um sie anschließend auf seiner Insel herumzuführen. Dabei zeigt er den Rettern seine spärliche Behausung und 2 Synagogen, die er gebaut hat. Auf die Frage, wofür er denn 2 Synagogen brauche, meint der Jude: Das hier ist die Synagoge, in der ich täglich bete. Und das dort drüben ist die Synagoge, in die ich nie einen Fuß setzen würde. Jedenfalls machten die Nazis dieser Entwicklung und dem blühenden jüdischen Leben in Deutschland bekanntermaßen ein jähes Ende. Und doch überlebte das Konzept der Einheitsgemeinde, wenn nunmehr auch eher aus der Not heraus geboren. Also nicht, weil man eine Wahl gehabt hätte und nicht, weil man sich freiwillig dafür entschieden hätte, sondern weil die Zahl der Juden nach Ende des Zweiten Weltkriegs viel zu gering war, als dass man auf andere Weise hätte existieren können. Es waren oft nur eine Handvoll Menschen, die den Grundstein legten, um langsam und behutsam, aber gleichwohl beharrlich, dasjenige wieder aufzubauen, was so brutal zerstört worden war. Und so wurde die Einheitsgemeinde Schritt für Schritt wiederbelebt. Als Ort, an dem eine jede Richtung, eine jede Gruppierung ihren angemessenen Platz findet. Ob orthodox oder liberal, ob traditionell oder konservativ, ob religiös oder säkular. Und das war auch gut so. Wahrscheinlich war es sogar der einzig mögliche Weg, um dem jüdischen Leben in Deutschland das Überleben zu sichern. Und doch hatte sich etwas verändert. Nicht nur zahlenmäßig, sondern von der Ausrichtung. Denn während vor dem Krieg das liberale Judentum zunehmend an Einfluss gewonnen hatte, orientierten sich die jüdischen Gemeinden nach dem Krieg eher in die orthodoxe Richtung. Wundern durfte einen das nicht. Denn einerseits zählten die Gemeinden im Nachkriegsdeutschland viele Juden aus Osteuropa zu ihren Mitgliedern. Also solche, die in der orthodoxen jüdischen Tradition tief verwurzelt waren und die nach Vertreibung oder Flucht in Deutschland einen oft unfreiwilligen Neuanfang machten. Und andererseits herrschte vielfach der Wunsch vor, die fast vollständig zerstörten Welten von neuem aufzubauen, an die reichen Traditionen anzuknüpfen und zu verhindern, dass noch mehr verloren geht. Das bedeutete natürlich nicht, dass nun auf einmal alle Gemeindemitglieder orthodox waren. Ganz und gar nicht. Aber man schuf mit diesem Modell der Einheitsgemeinde zumindest einen Ort, an dem das jüdische Leben zunächst zaghaft und später immer sicherer von Neuem zu keimen begann. Ein Ort, an dem die Tradition sichtbar und spürbar wiederbelebt wurde, und zwar vollkommen unabhängig davon, woher die einzelnen Mitglieder kamen und wohin sie wollten. Man schuf auf diese Weise nicht nur einen religiösen Ort, sondern eine Heimat für all die Entwurzelten, eine Hoffnungsstätte für die Hoffnungslosen, ein Refugium für die Verunsicherten. Außerdem waren die Einheitsgemeinden ein Gebot der Vernunft, denn wer wollte die ohnehin kleine und fragile jüdische Gemeinschaft schon durch mehrere Gemeinden in einer einzigen Stadt noch weiter schwächen? Wer wollte schon dafür verantwortlich sein, dass das zahlenmäßig ausgezehrte Judentum in Deutschland sich nun auch noch zersplitterte? Nein, dafür war die Zeit bei weitem noch nicht reif. Inzwischen haben die Zeiten sich geändert. Denn spätestens mit dem Zuzug der Juden aus der ehemaligen Sowjetunion haben die Gemeinden sich zahlenmäßig deutlich stabilisiert. Und plötzlich begann man mitunter sehnsüchtig auf die USA zu schielen, wo es schon lange gang und gäbe ist, dass jede religiöse Richtung ihre eigene Gemeinde betreibt und ihre eigenen Synagogen besucht, ob orthodox, konservativ, reform oder was auch immer. Dabei gibt es allerdings wesentliche Unterschiede, die gerne übersehen werden. Denn erstens leben in den USA mehrere Millionen Juden, sodass ein stabiles Fundament existiert, auf dem all die unterschiedlichen Richtungen einen sicheren Stand finden. Zweitens hat sich das jüdische Leben in Amerika ohne die massiven Brüche entwickelt, die es in Deutschland gab. Was bedeutet, dass Wissen, Lernkultur und Bildungsstätten dort ebenso vorhanden waren wie Lehrer und Rabbiner. All das war in Deutschland zerstört worden. Und drittens, wissen die amerikanischen Juden in aller Regel, warum sie sich für welche Richtung des Judentums entscheiden und wovon sie sich distanzieren? In Deutschland hingegen war die Abwendung vom traditionellen Judentum in den letzten 3 Jahrzehnten nur selten von einer umfassenden Kenntnis der jüdischen Religion begleitet. Nur selten wussten die neuen Liberalen, wovon sie sich eigentlich genau liberalisieren wollten. Und nur selten hatten die Reformer der jüdischen Religion eine tiefere Kenntnis derselben. Stattdessen war der neue, zeitgemäße, liberale Weg vor allem eines, nämlich der einfachere Weg. Er ließ sich besser in den Alltag integrieren und war kinderleicht zu bestreiten. Was will man mehr? Wie dem auch sei, die Einheitsgemeinde lebt jedenfalls noch immer, trotz neuer Strömungen, die in unterschiedliche Richtungen fließen, trotz der Zentrifugalkräfte, die an den bestehenden Strukturen zerren, und trotz der zunehmenden Tendenz, sich auf Kosten des Zusammenhalts und der Gemeinschaft selbst verwirklichen zu wollen, sich also sinngemäß seine eigene Synagoge zu bauen, damit man am Ende 2 hat, eine, in die man regelmäßig geht, und eine, in die man nie einen Fuß setzen würde. Wer weiß, vielleicht liegt die Zukunft ja tatsächlich in vielen kleinen Gruppen, die alle ihr eigenes jüdisches Süppchen kochen. Aber wer sagt denn eigentlich, dass man die vielen verschiedenen Suppen nicht gemeinsam genießen kann? Zusammen, unter einem gemeinsamen Dach, dem Dach der Einheitsgemeinde. Denn dieses hat sich bewährt und wird bestimmt auch dem nächsten Unwetter standhalten. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
Ein großes Dach für alle. Den geschichtlichen Hintergrund und den Sinn der sogenannten Einheitsgemeinde erklärte Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Diese Ansprache, aber auch die ganze Sendung Jüdische Welt gibt es als Podcast. Beides finden Sie bei uns im Netz bei hr2.de. Und wenn Sie regelmäßig auf dem Laufenden bleiben wollen zu Themen und Sendungen rund um Religion und Glauben im Hessischen Rundfunk, dann empfehle ich Ihnen sehr unseren Newsletter. Den können Sie ganz einfach abonnieren auf der Internetseite www.hr.de/religion. Die Sendung Jüdische Welt geht damit zu Ende. Hier in HR2 Kultur geht es weiter mit der Klassikzeit. Ich bin Lothar Bauer-Ochse und ich wünsche weiter anregende Radiostunden mit HR2 Kultur.